Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema meine Reise durch die Veränderung. Für euch heute im Podcast sind Gabriele Holzner, crossmediale Programmdirektorin beim Hessischen Rundfunk, sowie unsere Expertin Caroline Zielke. Viel Spaß!
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Transformation to Go. Wir haben heute mal wieder einen Gast. Mein Name ist Caroline Zielke, Projektleiterin bei Kraus & Partner. Und mein Gast ist Gabriele Holzner, crossmediale Programmdirektorin beim Hessischen Rundfunk. Gabi, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Was treibt dich so um?
Okay, mich treiben verdammt viele Sachen um, aber du hast es gerade gesagt, crossmediale Programmdirektorin seit einigen Jahren, und da treibt mich um, dass wir in einem öffentlich-rechtlichen Medienhaus, und ich brenne für dieses öffentlich-rechtliche System, uns aber sehr grundlegend verändern müssen. Und so bin ich zwar eine Medienmanagerin, aber genau genommen eine Transformationsmanagerin seit vielen Jahren, weil wir eigentlich nicht weniger als unser Geschäftsmodell verändern müssen, nämlich von der Rundfunkanstalt, die sendet, zum Kommunikations- und Medienunternehmen. Und das ist, damit wache ich morgens auf und damit gehe ich abends ins Bett.
Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du ein Motto hast, was so deine eigene Rolle auch angeht. Du sagst, ich muss eigentlich den Weg selber gegangen sein, von dem ich auch möchte, dass mir dann andere folgen. Also so das Thema Haltung in der Führung ist was, was dich ganz stark beschäftigt und worüber wir vor allem auch heute sprechen wollen. Also wie musstest du dich selbst verändern, um Veränderungen zu begegnen? Vielleicht magst du ein bisschen was zu dir persönlich erzählen.
Also ich habe meinen Traumberuf ergriffen. Ich bin Journalistin geworden und das hat erstmal noch nichts mit Führung zu tun. Ich habe Beiträge gemacht, für Zeitungen geschrieben, für Radio und Fernsehen gearbeitet und viele Jahre das Ganze freiberuflich gemacht. Und irgendwann hat mal ein damaliger Chef zu mir gesagt, weißt du was, ich möchte, dass du die Studioleitung übernimmst. Und ich habe erst mal völlig überrascht und ein klein bisschen empört gesagt, wie, nein, das kann ich nicht, wie kommst du darauf? Ich habe es dann gemacht und das war mein erster Führungsjob. Und ab da bin ich wirklich diesen Weg gegangen ins Management und damit in die Leitung von Redaktionen, Abteilungen bis hin zu ganzen Programmdirektionen jetzt am Ende. Und ich habe am Anfang so geführt, wie ich dachte, dass man führt, oder im Nachhinein, wie ich es mir von anderen abgeguckt habe und wie ich glaubte, was dazugehört, und habe erst im Lauf der Zeit begriffen, was führen heißt, nämlich Menschen führen und sie überzeugen und mit ihnen gemeinsam irgendwas erarbeiten, einen Weg beschreiten und eigentlich immer wieder an Weggabelungen zu gucken, geh mal rechts rum, geh mal links rum, geh mal geradeaus. Manchmal auch müssen wir ein Stück zurückgehen, weil wir eine Gabelung verpasst haben, es aber zu spät gemerkt haben. Und dass das Führen bedeutet und dass ich selber Veränderungen erleben muss und auch authentisch machen muss, um die Kraft zu haben, dass mir andere folgen. Und jeder, der selber Veränderungen mal in seinem Berufsleben erlebt hat, die er nicht selbst gewählt hat, sondern in die er reingeworfen wurde, weiß, welchen Change-Zyklus jeder Mensch bei jeder Veränderung durchmacht. Mal schneller, mal weniger schnell, mal mit mehr Boykott, mal mit mehr und mal mit weniger Widerstand. Aber dass dieses selber Erleben unglaublich wichtig ist, um zu verstehen, warum nicht alle Menschen jetzt begeistert Juhu schreien, nur weil du als Chefin da irgendwie eine neue Idee hast und was verändern willst.
Jetzt weiß ich ja, dass du das sozusagen nicht hast auf dir sitzen lassen. Also du hast nicht gesagt, oh, ich bin jetzt hier Führungskraft und ich habe meine Haltung und ich mache das jetzt mal so, wie ich denke, sondern dein Anspruch war ja immer zu sagen, wie kann ich mich weiterentwickeln und was brauche ich vielleicht auch für Handwerkszeug? Also vielleicht möchtest du da auch uns einen Einblick geben, was für Fragen hast du dir da gestellt und wie hast du die dir beantwortet?
Also ich habe so Führungskolloquien ganz am Anfang gemacht und dann immer wieder mich versucht fortzubilden und Seminare gemacht und Workshops gemacht. Ich sag jetzt mal, Entschuldigung, einmal quer durch den Beratergemüsegarten, aber das war im Nachhinein total wichtig, weil ich mit unterschiedlichen Philosophien in Berührung gekommen bin. Als ich 2016 damals noch Fernsehdirektorin beim Hessischen Rundfunk wurde, ist mir relativ schnell klar geworden, dass das Verändern, die Transformation der Kernbestandteil meines neuen Jobs werden würde. Und ich habe gesagt, dafür brauche ich, wie du gesagt hast, mehr Handwerkszeug. Und dafür muss ich mehr von diesem Change und wie man damit umgeht, verstehen und habe eine Ausbildung als Organisationsentwicklerin parallel gemacht, als systemische Organisationsentwicklerin. Und da habe ich dann mir so einen Bauchladen an Methoden, was ganz wichtig ist, vor allem aber die Haltung, ich würde echt sagen, erarbeitet, weil das ist harte Arbeit an sich selber, die manchmal auch nicht so schön ist, wenn man sich mit sich selber konfrontiert. Aber da habe ich viel über mich gelernt und das war die Voraussetzung dafür, dass ich glaube, ich werde so als die Veränderin jetzt erstmal in die Annalen des Hessischen Rundfunks eingehen, weil eigentlich die Strukturen, die Arbeitsabläufe bis hin zu den programmlichen Produkten jetzt 9 Jahre später fast nichts mehr so ist wie früher.
Ich entnehme dem, das fühlt sich für dich aber eigentlich gut an, oder? Also wenn du so zurückblickst, was du entwickelt hast und wo du jetzt stehst, dann kannst du sagen, ich war in meinen Veränderungsprozessen durchaus erfolgreich?
Ja und nein. Also ich bin 64 Jahre alt. Das heißt, ich blicke viel zurück und im Berufsleben mehr zurück als nach vorne, logischerweise. Und ja, ich habe viel erreicht. Ich habe aber auch irrwitzige Fehler gemacht unterwegs. Und ich habe vieles falsch eingeschätzt, so dass das nicht, das klingt jetzt so geradlinig. Ich bin mit mir und dem, was ich getan habe, im Reinen. Das heißt aber nicht, dass ich alles gut und richtig gemacht habe.
Hast du Beispiele für uns, wo du sagen würdest, das ist eine Situation, da denkst du heute noch, ach, hätte ich die vielleicht anders gemacht? Oder was waren so deine Motive, dass du im Nachgang sagst, so, ah, vielleicht hätte ich links rum statt rechts rum laufen sollen oder zickzack?
Also es gibt so eine Situation und ich würde gerne mal die Situation schildern, weil die sich mir wirklich eingebrannt hat. Ich war noch nicht so lange Fernsehdirektorin oder vielleicht sind es genau 2 Situationen sogar. Und ich habe angefangen, etwas zu machen in dieser Direktion. Gab es immer einmal in der Woche so ein, die nannte sich Bereichsleiterrunde, also der Führungskräfte in dieser Direktion in einem Sitzungsraum. Alles total klassisch und traditionell mit Tischen und Stühlen dahinter. Und unter meinem Vorgänger war die Regel natürlich, der Chef sitzt am Kopfende. Und dieser Platz bleibt immer frei. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich in jeder Woche, in jeder Sitzung woanders hingesetzt in diesem Raum. Und es war so schön zu beobachten, wie einer nach dem anderen zur Tür reinkommt, so um sich guckt, stutzt. Aha, gut. Und trotzdem den Platz am Kopfende immer freigelassen hat, obwohl ich ja schon wo ganz anders saß. Also für wen lässt man ihn frei? So, das war was scheinbar Banales, Lächerliches, aber das war so der Anfang, das Miteinander in dieser Führungskräfterunde zu verändern. Und dann haben wir dort angefangen, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, viel mehr Workshops zu machen. Und wir hatten eine Klausur, in der wir entschieden haben, bestimmte Sendungen, die nicht besonders gut liefen, einzustellen. Und wir sind aus dieser Klausur, wir wussten, boah, das wird jetzt ein echter Hammer, Sendungen einstellen, das tut Menschen weh, da sind Redaktionen damit verbunden. Aber wir waren auch ein bisschen stolz auf uns, weil wir das gemeinsam entschieden haben, uns auf etwas verständigt hatten, gerungen hatten. Ja, und dann sind wir rausgegangen und haben das jetzt der versammelten Schar an Mitarbeitenden verkündet. Und ich bin zusammengebrüllt worden von wütenden Mitarbeitenden und stand in diesem Foyer, wo wir das gemacht haben, mit vielen Stellwänden. Und wir haben uns Mühe gegeben, das alles zu erklären mit Kriterien und warum und wieso. Und dann haben die uns niedergebrüllt, weil sie nur noch wütend waren. Und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Du hast doch was Gutes gemacht. Wir haben doch gemeinschaftlich entschieden. Und die Führungskräfte, die das mitentschieden haben, manche sind gestanden, andere haben sich ein bisschen in die Ecken verkrümelt und sind immer leiser geworden und haben auch sozusagen die Entscheidungen angefangen, so, wie sagt man, zu zerbröseln, also nicht mehr klar dazu zu stehen. Ja, und was ist am Ende so das Fazit? Was habe ich daraus gelernt? Ja, du musst schon oben bei dir anfangen und mit den Führungskräften, und das ist ein Anfang. Aber für die Mitarbeitenden fühlt sich das immer noch scheiße an, weil da kommt eine Entscheidung von oben, an der sie nicht beteiligt waren, die ihnen von Latz geknallt wird. Und für sie ist es erstmal wurscht, ob eine einsame Direktorin in ihrem Kämmerlein alleine entschieden hat oder ob diese Direktorin gar nicht so einsam, sondern mit 12, 14 Führungskräften zusammen entschieden hat. Für sie fühlt sich das gleich an, also für die Mitarbeitenden. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Und danach habe ich die Ausbildung gemacht und gedacht habe, das passiert dir nie wieder.
Ich nehme die Situation mal ein bisschen auseinander.
Gerne.
Also du hast quasi angefangen damit, was wir im Systemischen nennen würden, der anwesende Abwesende, der immer noch auf diesem leeren Stuhl saß, ne, so der alte Geist, sage ich mal, der noch durch die Führungsmannschaft heilte. Und dann ist natürlich die Frage, hattest du den Eindruck, deine Führungskräfte waren schon weit genug? Also das eine ist ja, du sagst, du selber hast dir sehr viel Gedanken gemacht, im Nachhinein würdest du einschätzen, du hast da vielleicht was falsch gemacht, aber in der Situation, wenn ich dir so zuhöre, würde ich erstmal sagen, naja, du musst ja erstmal Erfahrungen machen in der Position, wie reagieren eigentlich deine Führungskräfte darauf? Und das eine ist, wie du sagst, manche ziehen sich dann zurück, das ist ein typisches Muster, dass Führungskräfte dann anfangen, ihre eigenen Entscheidungen zu hinterfragen und vielleicht doch nicht ganz so stabil sind, wie man dachte. Und das andere ist natürlich, wie viel Konfrontation von den Mitarbeitern hält das auch aus? Vielleicht können wir einmal noch so darauf schauen. Das eine ist ja dein Weg. Du hast gesagt, danach war für mich klar, okay, das passiert mir nicht nochmal. Aber wie hast du vielleicht auch mit deinem Führungsteam gearbeitet? Weil ich nehme an, die hast du auch nicht einfach stehen lassen, wo sie sind, sondern hast dir auch überlegt, wie bringst du die weiter?
Ja, absolut. Also wir haben nicht nur unseren Sitzungsmodus komplett verändert. Die Tagesordnung ist gemeinsam entstanden. Menschen, wir haben die Sitzungen reihum moderiert. Jeder hat mal die Verantwortung für den Sitzungsablauf gehabt. Wir haben eine Rolle eingeführt, der am Ende der Sitzung immer seine Reflexion beisteuert und sagt, wie ist die Sitzung gelaufen. Wir haben ein riesengroßes Plakat gemeinsam gemalt mit unseren sozusagen unsere goldenen Regeln. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und das hing immer im Sitzungsraum, so dass wir es dort immer vor der Nase hatten. Wir haben ganz viele Workshops gemacht. Wir haben Reflecting-Tage eingeführt, wo es nicht um Entscheidungen oder um sachliche Themen ging, sondern wo es um uns ging. Das war am Anfang mega hart, weil das empfanden ein Teil der Führungskräfte als pure Zeitverschwendung. Schon wieder beschäftigen wir uns nur mit uns selber. Und das war für mich hart, das dabei zu bleiben, weil so hat sich ganz, ganz langsam aus diesen Führungskräften sowas Ähnliches wie ein Team rausgebildet, die wirklich gemeinsam standen. Und immer mehr auch zu den Entscheidungen standen, die dann gemeinsam getroffen wurden. Also ich habe versucht, mit den Führungskräften zu arbeiten. Ich habe mir jemanden in die Abteilung geholt als Referentin, die davon Ahnung hatte und die uns begleitet hat und uns auch inklusive mir immer wieder genervt hat, damit sozusagen sich mit uns zu beschäftigen und was hier eigentlich auf der prozessualen und auf der emotionalen Ebene passiert. Und ich habe durch die Ausbildung versucht, mir selber mehr Know-how beizuschaffen. Und wenn ich sage, sowas passiert mir nie wieder, dann meine ich damit auch mögliche Reaktionen von Mitarbeitenden zu antizipieren in solchen Prozessen und sie zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt in solche Prozesse mit reinzuholen. Also wir haben dann ganz viele Soundings, Soundingboards und dergleichen gegründet, wo wir Teile von Mitarbeitenden schon in unsere Überlegungen einbezogen haben, lange bevor wir was entschieden haben. Aber das war eine Lernreise, die am Ende über mehrere Jahre ging.
Ich habe selbst auch systemische Beratung durchlaufen und deswegen wundert es mich nicht, wenn du sagst, ich muss auf mich selber schauen und bei mir anfangen und weiß aber ganz genau, da kann nicht jeder mit umgehen. Ne? Also gerade so das Thema Führungskräfte. Was hat dich motiviert, da auch, ich sag mal, gegen Widerstand immer wieder dran zu bleiben? Was ist so dein Antreiber gewesen? Wofür hast du gekämpft?
Ach, ich glaube, klingt jetzt vielleicht furchtbar pathetisch, aber am Ende ist der Antreiber meine tiefe Überzeugung, dass dieses öffentlich-rechtliche Mediensystem total wichtig für unsere Gesellschaft und letztlich auch für unsere Demokratie ist und dass es aber gleichzeitig einen erheblichen Schub braucht, um die in die Zukunft zu kriegen. Und so dieses, wir sind ja finanziert und alle müssen ja für uns bezahlen und am Ende gibt es jedes Jahr oder alle 4 Jahre ein bisschen mehr Geld, das ist halt endgültig vorbei und wird so nie wiederkommen. Und das heißt, wir müssen viel mehr um Anerkennung werben, wir müssen viel transparenter werden. Und das ist der Sinn. Also das war mein Sinn, für diese Veränderung zu kämpfen, dass wir da was tun müssen.
Können wir es konkret machen, dass du sagst, welche Veränderungen bist du mit deinem Führungsteam und auch den Mitarbeitern angegangen? Was waren so Beispiele, die du umgesetzt hast in den Jahren?
Naja, also wenn ich darüber sage, Sendungen einzustellen, dann sind das lineare Sendungen. Die haben im linearen Fernsehen oder Radio stattgefunden, später dann auch. Und jüngere Menschen, und je jünger, desto weniger, gucken kein Fernsehen. Die hören inzwischen auch kaum mehr Radio. Das heißt, wir müssen digitale Angebote machen und die sehen nun mal anders aus. Und die müssen anders gestrickt sein. Ob du eine Radiosendung auf irgendeinem Kanal machst, mittags um 12, die jeden Tag mittags um 12 stattfindet, oder das, was wir jetzt hier gerade machen, einen Podcast, das ist auf den ersten Blick kein Unterschied, aber am Ende ist es ein Unterschied, weil der Podcast, den holen sich die Menschen dann, wann sie darauf Lust haben und sie holen sich auch nur den, der sie interessiert. Und jetzt kommt es darauf an, auch noch sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie das interessieren könnte. Also so eine Distribution drumherum bauen. Klingt jetzt immer noch sehr abstrakt, aber am Ende ist es, du stellst lineares Programm ein, um komplett anderes Programm zu machen. Du hast aber Mitarbeitende, die du weiter beschäftigen willst oder auch musst, die auch was richtig Gutes können. Aber diese neuen Plattformen können sie noch nicht. Das heißt, die musst du dazu kriegen, dass sie sich dafür interessieren, dass sie sich neu qualifizieren für was. Und das ist am Ende, jeder Einzelne muss sich dafür qualifizieren, genauso wie ich mich dafür qualifizieren musste, sozusagen diese Wege neu zu beschreiten und aufzuzeigen und Strategien zu entwickeln. Wie kriegen wir das hin?
Wie bist du da vorgegangen? Du hast gesagt, ein Weg war auch die Überlegung, Mitarbeiter in Entscheidungen früher einzubinden, Sounding Boards. Das ist so ein Aspekt, also quasi Transparenz schaffen, auch in der Kommunikation. Aber was waren andere Maßnahmen, die ihr vielleicht ergriffen habt? Vielleicht war es auch eine neue Haltung, wie ihr Mitarbeitern begegnet seid. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da so getan wurde?
Also Haltung ist ja was, da kannst du keinen Knopf drücken und dann ist die richtige Haltung da, sondern da braucht man viel Geduld. Also ich habe ganz schnell, und ich rede jetzt mal von mir, weil es immer am besten ist, wie gesagt, bei sich selber anzufangen. Und ich habe angefangen, Entscheidungen zu vergemeinschaften. Das heißt, dass ich nicht diejenige bin, die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und die Entscheidungen trifft, sondern wir haben an unterschiedlichen Stellen multiperspektivische Entscheidungsgremien geschaffen und sehr bewusst multiperspektivisch, damit unterschiedliche Facetten am Tisch sind. Wir haben geändert, wie wir entscheiden, also nicht mehr, wir diskutieren so lange, bis wir alle einen Konsens haben und dann häufig genug den kleinsten gemeinsamen Nenner dabei rauskommen, sondern wir haben das Consent-Prinzip zum Entscheiden eingeführt und haben so festgestellt, dass die Entscheidungen besser werden und vor allem, dass wir entscheiden, weil sozusagen der Kern dieses Consent-Prinzips ja ist, ich muss nicht hundertprozentig einverstanden mit etwas sein, aber ich erkläre nur dann ein Veto, wenn mir etwas so gegen den Strich geht, dass ein Veto ist. Aber wenn ich sage, naja, bin nicht ganz d'accord, aber so 50, 60, 70% bin ich dafür, dann ist die Entscheidung eben getroffen. Und nur ein Veto hält sie auf. Also das sind so Sachen, die wir an der Stelle eingeführt haben. Ich habe irgendwann begonnen, Führungsteams zu bauen. Also nicht mehr der Abteilungsleiter, der Bereichsleiter, und ich gendere hier bewusst nicht, weil das war sehr männlich geprägt, und habe dann angefangen, um den Preis, dass wir 1 bis 2 Hierarchiestufen abgeschafft haben, aber dann eben Führungs- oder Steuerungsteams etabliert haben, die aus, je nachdem wie groß der Bereich war, aus 3 bis 5 Menschen bestanden, die auch als Team ausgesucht haben und sich ausgesucht haben. So, das sind so Beispiele, vielleicht ein bisschen konkreter als das Abstrakte, worum es so im Großen und Ganzen ging.
Ich fasse mal zusammen, ich höre da ganz viel, du bist vom Ich zum Wir gegangen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also auch mit Blick auf die Führungskräfte zu schauen, was brauchen die auch für eine Teamstruktur, um wirksam zu sein bei den Mitarbeitern, natürlich auch auf Mitarbeiterebene, nehme ich an. Das Spannende dabei ist, finde ich, du hast auch das Consent-Prinzip erwähnt, auch sowas kann ja Widerstand auslösen. Hast du vielleicht einen Tipp oder so dein persönliches Geheimrezept, wie du am liebsten mit Widerstand umgehst, was das für dich heißt?
Also erstmal ist, glaube ich, und da sind wir bei der Haltung, Widerstand nicht als etwas zu begreifen, dass jemand etwas verhindern will, sondern Widerstand als etwas zu begreifen, dass jemand entweder etwas noch nicht ausreichend verstanden hat oder aber noch Sorgen hat, die er oder sie nicht ausreichend berücksichtigt sieht. Und das macht schon mal einen Unterschied. Und dann ist was ganz Elementares, dass Widerstand zur Veränderung dazugehört. Und im Idealfall macht sie die Veränderung am Ende besser. Und das ist total schwer und ist mir nicht immer gelungen, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber sich das immer wieder selber zu sagen, hilft. Weil du in dem Moment, und ich bin davor auch nicht gefeit, aber den Kern des Widerstandes nicht persönlich nimmst, weil du ihn von dir als Person wegnimmst und als etwas begreifst, was zu diesem Prozess dazugehört. Und ohne Widerstand gibt's eigentlich genau genommen keine Veränderung. Allerdings muss man dann aufpassen, dass man auf die Lautesten nicht am meisten Rücksicht nimmt, weil die zwar laut sind, aber deswegen nicht unbedingt die mehreren sind, und die leiseren darf man dabei nicht verlieren.
Das ist im Prinzip eigentlich auch genau das, wie wir auch durch die Gegend laufen. Also siehst du mich gerade auch schmunzeln, weil bei uns gibt es immer den Spruch, Widerstand ist Energie, mit der man arbeiten kann.
Das ist ein schönerer Spruch noch.
Viel schlimmer ist, irrelevant zu sein. Also wenn ich merke, ich will eine Veränderung in der Organisation voranbringen und keinen interessiert, dann habe ich ein anderes Problem. Das ist so unsere Erfahrung. Also.
Und dann wird sie auch nicht greifen, weil sich die Menschen nicht verändern, weil sie sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben.
Ja, das finde ich auf jeden Fall immer spannend auch zu finden. Du hast doch gesagt, Sorgen und Ängste ernst nehmen. Ne? Da reagieren wir dann auch mal drauf, zu schauen, wie kriege ich das hin. Vielleicht noch so zum Abschluss. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Themen für die Zukunft? Wann seid ihr zukunftsfähig? Vielleicht nochmal so ein bisschen abstrahiert.
Wann sind wir zukunftsfähig? Wenn wir es schaffen, uns immer wieder weiter zu verändern und zu verstehen, dass Veränderung nie wieder aufhört. Und wenn wir zurückgucken, dann ist das ja auch nicht so viel anders. Also die Welt verändert sich ja permanent. Und ich glaube, dass wir im Moment vielleicht nur ein bisschen angespannt nicht nur in dieser deutschen Gesellschaft, sondern insgesamt sind, weil die Krisen so viele sind. Aber ich glaube, zukunftsfähig heißt, sich permanent zu verändern. Und sich permanent zu verändern heißt, sich permanent weiterzuentwickeln. Und ohne das gibt es keine Zukunft.
Würdest du sagen, ist das jetzt so der Geist, der durch das Haus weht? Seid ihr da schon?
Das müsstest du jetzt eigentlich anderer fragen. Weil ich habe natürlich diesen Helikopterblick drauf und ich würde sagen, ja, dieser Geist weht durch das Haus, aber er ist noch nicht in jeder Ecke angekommen, noch nicht in jeder Nische. Und es gibt auf ganz vielen Fluren noch ganz viel Widerstand und Infragestellen des Sinns dieser Veränderungen. Aber du hast ja gerade gesagt, Widerstand ist Energie, mit der man arbeiten kann. Also gibt es da auch ganz viel Energie, mit der man noch arbeiten kann.
Das ist doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg und bin auch gespannt, wie du deine eigene Lernreise noch fortsetzen darfst mit der Haltung.
Ja, es beginnt auch für mich ein neuer Abschnitt, weil ich in Rente gehen werde.
Ja,
das ist auch die nächste persönliche Veränderung und nächste Lernreise.
Das ist eine große. Vielen Dank für das Gespräch, Gabi.
Danke, hat Spaß gemacht.
Das war die Episode zum Thema Meine Reise durch die Veränderung mit Gabriele Holzner und Caroline Zielke. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Episode oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.